Das Gespräch auf ERF Plus.
Tut einfach gut.
Er ist bekannt als Pfarrer Paul. Er postet Videos auf Instagram und TikTok, um Menschen auf die Kirche und auf den Glauben aufmerksam zu machen. Gleichzeitig leitet Pfarrer Paul ein innovatives Bildungsprojekt, die Laienuni Theologie Pfalz. Ein Herzensanliegen von Pfarrer Dr. Paul Metzger ist Erwachsenenbildung. Aber auch Humor soll bei ihm nicht zu kurz kommen. Mein Name ist Sonja Kilian und ich bin zu Besuch bei Herrn Metzger in Ludwigshafen. Wir beide wollen uns über ein Thema unterhalten, das immer aktuell ist, nämlich wie können wir Menschen für den Glauben interessieren? Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen, Herr Metzger.
Vielen Dank, ich auch.
Wir befinden uns in einer Zeit, in der viele Menschen Religion kritisch sehen. Manche sagen sogar, das sei gefährlich für junge Menschen, gerade wenn manche christlichen Influencer da Inhalte posten. Das wird oft sehr, sehr kritisch gesehen. Oder es gibt natürlich auch viele Menschen, die völlig gleichgültig der Religion gegenüber stehen. Warum setzen Sie sich so entschieden für Bildung in diesem Bereich ein, im Bereich Theologie, im Bereich Glauben?
Ja, ich denke, Bildung ist einfach wichtig, denn man muss ja auch irgendwo wissen, woran man glauben soll. Und ich habe in meiner beruflichen Laufbahn jetzt oft die Erfahrung gemacht, dass manchmal Vorurteile den Glauben auch behindern. Und da ist mein Anliegen, durch Bildung einfach Hürden abzubauen, damit Menschen dann zu einem Glauben finden, der ihnen auch lebensdienlich ist und ihnen auch etwas bringt. Und darum, denke ich, ist Bildung etwas, was wir vorantreiben sollten und auch immer wieder in alle möglichen Schichten auch einspielen sollten und in alle Formate, die wir einfach haben, übersetzen müssen. Und daran arbeite ich eben gerne.
Ja, ich finde das interessant, dass Sie das sagen mit den Vorurteilen. Denn was mir da als erstes in den Sinn kommt, sind Leute, die aus aller Welt kommen, gerade auch Muslime, die vom christlichen Glauben gar nicht viel wissen. Und da ist das ja wirklich dann sehr rudimentär, das Wissen. Aber auch allgemein in der Gesellschaft, wo der Glaube keine so große Rolle mehr spielt, da fehlt's.
Ja.
An allen Ecken und Enden. Einfach, ja, weil da nicht viel weitergegeben wurde, weil die Menschen nichts wissen. Und wie können sie sich dann auch für irgendetwas entscheiden oder sich interessieren, wenn sie nichts wissen? Was sollen die Menschen denn überhaupt wissen? Was wäre jetzt wichtig oder wo sind da so Vorurteile?
Naja, sie sollten schon wissen, wo sie stehen und das sollten sie auch begründen können. Und das ist ja gerade, wenn man im Bereich von Social Media sich bewegt, ist das ja haarsträubend, welche Vorurteile da aufkommen. Also ich bin gerade dabei, in meinem Kirchenbezirk und in meiner Landeskirche extrem zu sparen, weil uns also wirklich die Mittel ausgehen. Und wenn ich das aber zum Beispiel sage auf irgendeinem Kanal wie so wie Instagram oder TikTok, dann glauben mir das die Leute nicht. Dann kommen immer Antworten, die Kirche ist so reich und der Vatikan hat so viele Schätze. Und wenn ich dann zurückschreibe, ja, die Schätze des Vatikans, erstens kenne ich sie nicht, zweitens habe ich sie nicht. Und das nützt mir dann auch nichts. Dann glauben die das die Leute einfach nicht. Und dann kommt man in Diskussionen, die man einfach nicht führen kann, weil sie vollkommen unsinnig werden. Und dann merkt man, es fehlt schon ein ganz rudimentärem Wissen. Es gibt eine evangelische Kirche und es gibt eine römisch-katholische Kirche. Und da beginnt es schon, wo ich sage, wir müssen doch wenigstens wissen, was wir kritisieren. Und wenn dann die evangelische Kirche kritisiert wird, weil der Papst irgendwas gesagt hat, dann muss ich sagen, also da müssen wir mal ganz unten anfangen und sagen, jetzt buchstabieren wir das mal durch. Das ist der Beginn praktisch von solchen Vorurteilen. Und die steigern sich dann natürlich in andere Dimensionen. Und damit muss man einfach zurechtkommen und da muss man aufklären. Erklären, erklären, ständig erklären.
Und Vorurteile bilden sich wahrscheinlich auch häufig über Begegnungen mit Menschen. Man begegnet einem, der sich Christ nennt, dann gefällt einem irgendetwas an dem Menschen nicht oder der hat irgendeine Meinung, die mir nicht passt. Und dann denke ich, Christentum, das ist nichts für mich.
Genau, das passiert leider oft. Leider ist es auch selbst verschuldet. Also wir sind ja auch nur Menschen, also sozusagen das Bodenpersonal Gottes und als solche auch ständig fehlbar. Da bin ich auch sehr zur Vergebung bereit. Aber es ist natürlich sehr ärgerlich, wenn man dann in einer Zeit, wo wir jetzt schon angespannt sind, dann immer noch einige Pfarrpersonen oder andere Influencer meinetwegen auch, dann Dinge von sich geben, wo man denkt, das hat mit dem normalen Glauben eigentlich gar nichts zu tun. Oder man benimmt sich einfach auch mal anständig und dann sind solche Vorkommnisse natürlich Einfallstore von Kritik. Und dann kann man ja auch wenig dagegen sagen. Also ich will jetzt gar nicht über Missbrauchsskandale schon reden, sondern es gibt einfach auch manchmal unverschämte Auftritte oder Ansprüche, die man einfach dann hat. Und man sagt, es kann nicht sein, dass man sich so benimmt. Aber da wird man sofort verhaftet dann. Ne? Dann macht man eine schlechte Erfahrung mit einem Pfarrer und schon tritt man aus der Kirche aus. Also man verhaftet dann sofort die gesamte Kirche, von der man überhaupt kein Bild hat, mit einer Person. Und das ist eben auch etwas, wo man sagt, es ist schon schwierig. Und früher war es ja eher so, dass man sagt, dass das Amt irgendwie die Person auch getragen hat und beschützt hat. Und heute ist es eher umgekehrt. Heute muss ja die Person das Amt tragen und das führt natürlich auch zu einer gewissen Überforderung in manchen Teilen. Und so steigt so eine Welle auf, die man dann schlecht einfach noch surfen kann. Und das ist einfach das, was man sagen muss. Da muss man mit Bildung auch dagegen halten und auch einfach auch nur mit Menschlichkeit oder mit einer, theologisch würde ich sagen, mit Demut muss man da begegnen. Und dann klappt das auch wieder. Aber wenn man mit so einer pastoralen Arroganz an sowas rangeht, dann hat man keine Chance.
Das sind jetzt so die menschlichen Schwächen und die Schwächen der Strukturen, die automatisch entstehen bei Institutionen. Die Kirche ist ja auch eine Institution. Aber wie sieht es dann aus mit den Basics? Wo sind da vielleicht Vorurteile? Also mit den Fundamenten, wo es wirklich um den Glauben geht, beschäftigen sich die Menschen dann ihrer Meinung nach oder ihrer Erfahrung nach überhaupt noch damit oder schauen die nur auf Struktur und Menschen?
Ich denke schon, dass man sich mit dem Glauben beschäftigt, weil der Glaube ja was Existenzielles ist. Und jeder Mensch kommt nach meiner Überzeugung irgendwann an eine bestimmte Grenze. Ob das jetzt in Erfahrungen von Geburt oder Tod oder Liebeserfahrungen und Entzug und Vergebung, das sind ja alles Themen, die wir in der Kirche bearbeiten, die aber ausgewandert sind. Aber die Themen sind
ausgewandert,
ja ausgewandert in alle möglichen Märkte, in säkulare Trendwellen, in Esoterik und überall.
Da, wo sich Leute dann alternative Wege suchen, genau, und nicht mehr zur Kirche kommen, bei dem Bedürfnis, das sie haben. Ja,
genau, also das Bedürfnis ist noch da, aber von der Kirche, wenn ich jetzt mal das selber so undifferenziert sagen kann, erwartet man gar keine Antwort mehr, weil sie sich über die Jahrhunderte als untauglich erwiesen hat und man bekommt ja dann die gesamte Schuld der Kirchengeschichte immer serviert. Also da ist man ja schuld von den Kreuzzügen über die Hexenverfolgungen und über alles. Aber die Bedürfnisse sind da. Und da müssen wir, glaube ich, wieder zeigen, dass wir sie auch beantworten können. Und ich versteige mich zu der Behauptung zu sagen, wir können sie in weiten Strecken besser beantworten, als jetzt, was auf dem esoterischen Markt angeboten wird. Und da gibt's ja Sachen, wo man denkt, das glauben jetzt Leute wirklich? Also warum werden wir dann so kritisch gesehen, wenn in Buchhandlungen Steine verkauft werden, die als Engelsrufer bezeichnet werden? Also es ist ja alles ausgewandert und man steht dann so da und denkt, das haben wir alles auch im Angebot. Aber warum fragt keiner danach?
Sieht man das vielleicht zu wenig bei uns? Wie sieht unser Schaufenster aus?
Ja, also ich denke wirklich, man sieht es zu wenig, weil wir auch zu wenig rausgehen. Also viele verschanzen sich noch hinter ihren Kirchenmauern und wollen da alles abhandeln. Dabei sind wir längst dabei, eigentlich zu fragen, wozu brauche ich überhaupt noch eine Kirche? Also wozu brauche ich das Gebäude tatsächlich noch? Und in Zeiten enger werdender Mittel ist das hier eine reelle Frage und die kommt jetzt erst auf. Über Jahrhunderte hat man sich nicht gefragt, für was brauche ich eine Kirche? Heute fragt man sich, das ist ein Gebäude, das wird selten genutzt und ist energetisch kaum in den Griff zu bekommen. Warum brauche ich das überhaupt noch? Und wenn man dann sieht, wir in Ludwigshafen machen wir jetzt so Versuche, Kirche außer Haus, also Kirche aus dem Häuschen nennen wir das dann, und sind dann an verschiedenen Orten hier in der Stadt. Und das zeigt, also da ist dann Zulauf. Also da haben wir wirklich große Erfolge. Und das zeigt mir also, dass wir noch mehr rausgehen müssen. Einfach dahin, wo die Menschen sind. Da müssen wir hin. Wir können nicht mehr erwarten, dass sie zu uns kommen, sondern wir müssen zu den Menschen wieder gehen.
Die ERF-Praktikantin Helena Höhn und ich sind hier angekommen in Ludwigshafen bei Ihnen, Herr Metzger, wo Sie hier in Ihrem Dekanat Ihr Büro haben. Und da ist uns ein Turm begegnet, der Lutherturm. Und da ist eine Pizzeria drin. Wird das irgendwie noch kirchlich genutzt oder ist das tatsächlich jetzt nur noch in Anführungszeichen Pizzeria, Kaffee?
Nein, das ist ein Experiment. Also es ist in erster Linie tatsächlich eine Pizzeria, aber wir haben darin Angebote. Also wir machen da Erwachsenenbildung drin, wir machen da kleine kulturelle Angebote. Und dieser Turm, den Sie gesehen haben, ist das Überbleibsel einer ganzen Kirche, der Lutherkirche. Das Kirchenschiff ist zerbombt worden im Zweiten Weltkrieg. Und wir haben es dann nicht mehr aufgebaut, sondern haben jetzt den Turm stehen lassen und davor einen Platz. Und dieser Platz ist praktisch das, was wir auch bespielen. Also wenn wir einen Neujahrsempfang machen, dann findet er auf diesem Platz statt und wir haben Brunnenfest und sowas. Also das ist Kirche ohne Mauern, nennen wir das dann. Und es ist einer der schönsten Plätze in Ludwigshafen und man trifft sich hier gerne.
Das ist uns schon aufgefallen. Wir waren gleich fasziniert vor dem schönen Platz.
Ja, das nutzen wir. Also und das, finde ich, ist so auch ein Zeichen. Es ist immer schön zu sehen, wenn wir dort etwas machen und dann laufen Menschen vorbei und dann gucken die. Und dann ist da schon ein gewisses Interesse. Man merkt aber auch gleichzeitig, es ist so eine gewisse Hemmschwelle auch. Gehe ich diese Stufen da hoch, gucke ich es mir an oder bleibe ich dann lieber doch weg? Aber diese Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit, das finde ich sehr wichtig.
Wie war das denn bei Ihnen selbst? Sie sind wahrscheinlich auch nicht durch einen Kirchturm auf die Idee gekommen, Theologie zu studieren. Das waren ja bestimmt ganz andere innere Beweggründe.
Also bei mir war es tatsächlich hauptsächlich der Religionsunterricht. Also vielleicht habe ich meinen eigenen Weg in diese Kirche schon vorgezeichnet und bin immer noch auf diesem Weg unterwegs im Bildungsbereich. Ich hatte also einen sehr guten Religionsunterricht.
Das hört man selten.
Ja, das ist es. Das
freut mich sehr.
Ja. Ich wüsste auch nicht, ob viele meiner Klassenkameraden das ähnlich sehen würden, aber ich habe den Religionsunterricht so erlebt, dass er sehr wenig indoktrinieren wollte, sondern sehr viele Fragen zugelassen hat. Und als junger Mensch in der Pubertät, in der Schule, hat man ja mehr Fragen als Antworten. Und das hat mich damals angesprochen und auch diese Erfahrung, dass es nie eine definitive Antwort gibt, sondern dass wir immer auf der Suche sein werden und uns mit hinreichenden Antworten zufrieden geben, aber immer weiter fragen. Und seitdem denke ich immer, ist das auch ein Warnhinweis für mich, sobald ich ein geschlossenes Glaubenssystem entdecke, bin ich extrem misstrauisch. Denn ich finde, geschlossene Systeme können wir in der Theologie und im Glauben gar nicht haben.
Und trotzdem gehe ich davon aus, dass sich Ihr Glaube dann weiterentwickelt hat, dass da nicht nur offene Fragen waren und die sind dann so geblieben. Gibt es da so Stationen in Ihrem Leben, die Sie rückblickend benennen können?
Also ich würde sagen, es sind auch bei mir existenzielle Situationen, die ich dann mit theologischen Antworten in Verbindung bringe. Also ich kann mich sehr gut an den Tod meines Opas erinnern. Da war ich also dabei und habe da auch mal das gespürt, was man sonst lernt. Also dass es sowas gibt, das über das Natürliche hinausgeht einfach. Also dass man sagt, also es gibt doch irgend sowas wie eine Seele, auch wenn man keinen Mediziner sie irgendwie finden oder es erziehen kann. Aber man spürt das dann in diesem Moment. Und da habe ich dann gemerkt, dass Theologie und Glaube etwas ist, das ich letzten Endes nicht argumentativ belegen kann. Ich kann das niemandem beibringen. Ich kann das auch nicht lehren. Ich kann bis zu einem gewissen Punkt führen und Deutungssysteme vorstellen und sagen, so kann man es verstehen. Aber ob ich das dann erlebe und für mich wirklich Realität werden lasse, ist ein Prozess und es ist ein Gefühl und es braucht Stationen. Und das wäre so zum Beispiel eine Station, wo ich sage, da habe ich es gespürt. Oder die Geburt meiner Kinder. Im Grunde waren das andere Extrem. Man sagt, dieses Wunder des Lebens, das man biologisch bis in die Zellen hinein von mir aus erklären kann. Aber das, was es dann ausmacht tatsächlich, was es wirklich bedeutet und was einem empfinden lässt, das ist dann doch größer als jede Zellbiologie. Und das ist aber genau der Punkt, wo ich sage, das können wir nicht trennen auch. Das sind keine verschiedenen Welten, sondern das hat alles seine Berechtigung. Es ist eine Frage der Perspektive. Und natürlich kann ich naturwissenschaftlich genau erklären, wie das funktioniert. Aber es als Wunder zu empfinden, ist genauso legitim.
Was sind denn dann so die Antworten, die Sie weitergeben wollten, vielleicht gerade auch zu Beginn des Theologiestudiums und dann die ersten Jahre als Pfarrer? Wo war so Ihre Hoffnung, dass möchte ich anderen mitgeben?
Also am Beginn meines Studiums stand wirklich die Neugier zu sagen, wie können Menschen eigentlich an sowas glauben?
Also es war auch ihre eigene Suche.
Ja.
Ein bisschen. Es war jetzt nicht nur, ich möchte anderen was weitergeben, sondern auch selbst was finden.
Ja, es war definitiv meine eigene Suche. Und dann habe ich ja in Theologie studiert, um wirklich zu wissen, wie kann man an sowas glauben wie Gott und Auferstehung und sowas. Also ich bin ja sehr skeptisch eigentlich, Radik. Und bin dann praktisch aber im Studium zu der Überzeugung gekommen, ja, es gibt so etwas. Es gibt so etwas, was viele kulturelle Ausdrücke auch haben kann, was auch nebeneinander stehen lassen kann. Also man muss, glaube ich, eine relativ große theologische Toleranz auch haben. Aber es gibt so etwas wie eine Kraft des Guten, die dich trägt. Man kann da nicht alle Fragen beantworten, aber man kann sich schon in einer gewissen Weise darauf verlassen. Es ist etwas Existenzielles und man kann sich es auch nicht aussuchen in einem gewissen Punkt. Also man kann es weder herbeiführen, noch kann man es wirklich wollen und sich selber machen, noch kann man einfach auch davon abfallen.
Es ist ein Geheimnis und ein Geschenk.
Genau, genau. Das muss man auch ernst nehmen, auch das Geschenk. Also Geschenke kann man auch nicht erzwingen, sonst sind es keine Geschenke. Und das da ist man immer nur so als Lehrer so ein bisschen natürlich im Zwiespalt. Ja, zu sagen, wo ist das Lernziel, wenn man Theologie unterrichtet? Und mein Ziel ist eben zu sagen, ich baue so viele Hürden ab, ich vermittle so viele Informationen wie möglich, damit jeder zu seiner eigenen Position kommen kann. Und die Erfahrung, die ich dann in meinen Kursen oft mache, ist, dass trotzdem dann Menschen auch gerne Antworten hätten. Und dann, wenn ich die dann verweigere, weil ich sage, sie müssen die dann selber finden, ist das für manche auch schon so ein bisschen Zumutung.
Wobei Jesus das ja oft so gemacht hat, dass er eine Frage in den Raum gestellt hat oder eine Frage, die jemand anders ihm gestellt hat, mehr oder weniger so hat stehen lassen und nicht direkt beantwortet hat oder nicht so, wie sich die Hörenden das gewünscht hätten. Aber Sie haben gesagt, es gibt auch Antworten. Was wären denn solche Antworten, die der christliche Glaube hat, die wir anbieten können, wo Sie sagen, ja, das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Weil Sie sagten, auch im Vergleich zu anderen Religionen oder zu ja, welchen Alternativen auch immer es da so gibt.
Also zum Beispiel, was mir ganz wichtig ist, ist zu sagen, Gottvertrauen. Ich finde, Gottvertrauen ist so ein schönes Wort, dass wir manchmal so ein bisschen außer der Reihe manchmal gebrauchen oder so. Aber ich finde, Gottvertrauen ist so das, was ich am wichtigsten fast finde, zu sagen, also wir haben eine Zuversicht, dass es gut wird. Wir wissen nicht, wie das jetzt unbedingt sein soll, aber wir können gehen und wir sind nicht im Stillstand verhaftet oder wir sind nicht im Trotz verhaftet, sondern wir haben die Hoffnung, dass wir gehen können, dass jemand bei uns ist, der uns begleitet. Das hört sich jetzt so banal an, aber ich glaube, wenn wir dieses Vertrauen vermitteln können, dann haben wir auch für die Gesellschaft viel erreicht, dass wir dann sagen, wir gehen alle in eine gemeinsame Richtung, wir können uns über den Weg unterhalten und auch schreiten, aber wir sind getragen und wir müssen jetzt nicht unser Leben selber machen. Wir müssen es nicht selber führen. Das können wir auch gar nicht, sondern wir können auch den Zufall oder dann eben christlich gesehen die Fügung auch zulassen und sagen, damit gehen wir um, damit gehen wir weiter. Das ist das, was ich zum Beispiel ganz grundsätzlich vermitteln will.
Aber für so ein Gottvertrauen muss man erstmal davon ausgehen, dass es einen Gott gibt oder den Gott gibt, den Schöpfergott. Und wie kann man da Indizien dafür finden? Sie haben schon gesagt, zum Beispiel bei der Geburt eines Kindes und so in der Natur, es steht ja auch in der Bibel, dass es da Hinweise gibt auf einen Gott.
Ja, bloß was in der Bibel steht, weiß ja keiner mehr. Und wie sollen wir das interpretieren und wie vermitteln wir das? Sondern wir müssen ja so anfangen, dass wir sagen, guck mal hin. Und dann kann man eben an diesen Gefühlspunkten, würde ich schon sagen, ansetzen. Also sagen, denn das ist ja etwas, was uns verbindet.
Das ist der erste Schritt.
Genau. Ne? Also was ich zum Beispiel, wenn ich hier in der Pfalz an der Hart entlang fahre zum Beispiel, dann sehe ich diesen Bergkamm und dann gucke ich da immer so drauf und denke, ja, das kann ich mir schon erklären, wie das entstanden ist. Das ist Plattentektonik. Ich kann aber gleichzeitig auch die Schönheit sehen und kann sagen, das ist Schöpfung. Und beides stimmt. Und das nicht gegeneinander auszuspielen, sondern zu sagen, das sind beides korrekte Zugangsweisen zur Wirklichkeit. Das ist das, was wir vermitteln können. Und dann kann ich natürlich sagen, von da aus gehe ich dann weiter und kann sagen, das macht mir so etwas wie plausibel, dass es so die Annahme eines Schöpfergottes geben kann. Ich würde nicht anfangen mit 7 Tage Schöpfung und so. Da würde ich sagen, nach meiner Erfahrung mit Handwerkern ist das knapp.
Gut, Gott ist zum Glück ein Handwerker. Pfarrer Paul Netzka und Dekan sind sie auch. Sie lehren, sie haben studiert in Rom, in Heidelberg, noch an anderen Orten. Ja, sie haben auch einen Doktortitel bekommen, das kann man noch erwähnen, an der Mainzer Gutenberg-Universität. Und sie haben eine Leiden-Uni gegründet, initiiert. Es gab schon meine. Mhm. Und sie haben dann nochmal eine zweite gegründet. Sie können gleich auch noch dazu erklären, was das genau ist. Aber worauf ich hinaus will, sie sind gebildet, haben viel Wissen angesammelt, wollen das auch weitergeben. Und da geht es ja noch ein Stück weiter als eben nur das Gefühl. Bevor wir nochmal, oder bevor wir dann gleich genauer nochmal zu der Laien-Uni kommen, wollte ich Sie doch noch fragen, ob es da auch Beispiele gibt in der Bibel, wenn Sie dann eben tiefer einsteigen mit Menschen, die diesen ersten Schritt schon gegangen sind und gemerkt haben, da gibt's noch was oder ich will da noch was. Was wären denn da so Bibelstellen, die man mit Menschen durchgehen kann, am Anfang, die wirklich noch nicht viel von der Bibel wissen?
Also die menschlichen Emotionen kann man sehr gut durch die Psalmen einfangen. Da haben wir also ja das Potpourri an menschlicher Emotion dargelegt, von der Klage, was ich sehr wichtig finde übrigens, die Klage, bis zum Dank oder auch Schöpfungspsalmen. Das kann man zum Beispiel ganz gut durchmachen. Ich bin natürlich von meinem Gang her eher Neutestamentler, also ich bin eher im Bereich Neues Testament unterwegs und bin da sehr, also ich mag das Markus-Evangelium, ich bin Spezialist für die Johannes-Offenbarung. Das finde ich sehr hübsch. Die Johannes-Offenbarung, da kann man schön zeigen, wie man Bibel missverstehen kann und wie man auch Bibel auslegen muss. Und auch wie, was Apokalyptik an Denkstrukturen bringt. Da kann man also sehr viel zeigen, wo das herkommt. Aber das Zentrale ist natürlich die Auferstehung Jesu. Also wenn wir das Christliche sprechen wollen, dann müssen wir darauf zurückkommen. Und das ist das zentrale Wunder, um das es geht. Und wenn wir da mitgehen, dann sind wir Christen. Und wenn wir da nicht mitgehen, eben nicht.
Und das ist auch das, was uns von allen anderen Religionen oder Richtungen unterscheidet. Ja, wo gibt es schon so eine Auferstehung?
Genau, genau. Also so zentral zumindest. Ja.
Jetzt möchte ich natürlich noch mehr wissen über die Laien-Uni, Theologie Pfalz. Wie ist es dazu gekommen, dass Sie sich da engagiert haben, dass es überhaupt ja ins Leben gerufen wurde?
Also die Laien-Uni Theologie Pfalz hat ja eine deutlich größere Schwester im Bildungswerk Nordrhein. Und dort war ich Dozent ein paar Mal. Und da hat mir das so imponiert und gut gefallen, wie also Menschen sich für Theologie interessieren, außerhalb von Universitäten und nicht für jetzt klassischem Sinn Erwachsenenbildung auf einem eher basalen Niveau, sondern wirklich tief in die Materie einsteigen. Und da war ich so fasziniert davon, da habe ich gedacht, warum soll das nur an einem Ort in Deutschland sein? Und dann kam eben, wie so oft im Leben, der Zufall dazwischen. Dann hat also die Pfalz so neue Innovationen gesucht und dann neue Projekte. Und dann habe ich gesagt, das könnten wir doch hier auch mal aufbauen. Und dann hat sich das so ergeben, dann habe ich das gegründet und versucht, habe mir sehr viel Skepsis am Anfang entgegengeschlagen, weil die klassischen Erwachsenenbildner dann immer gesagt haben, das ist viel zu hoch und das ist viel zu schwer und da kommt niemand und das kannst du nicht machen. Und in der evangelischen Kirche ist auch dann der Begriff Laie nochmal thematisiert worden. Wir sind ja alle hier Laien und was soll das? Und also es war am Anfang ein bisschen holprig, aber hat sich dann direkt als dreifach überbucht gezeigt, der erste Kurs. Also es war ein gigantischer Erfolg und die Leute.
Wie viele sind denn an dem Kurs?
Also ich lasse immer 20 zu pro Kurs, denn mir geht es auch darum, dass wir dann ins Gespräch kommen. Ich will nicht nur reine Vorlesungen halten. Und da habe ich als Dozent an der Uni eben die Erfahrung gemacht, wenn es über 20 geht, dann wird es schwierig mit dem Gespräch. Also lasse ich immer 20 pro Kurs zu. Am Anfang haben wir dann noch ein paar Kurse parallel laufen lassen, weil es so viele waren, dass wir die nicht so lange warten lassen. Das war dann schon ziemlich stressig, auch für mich und auch für die Dozenten, die ich dann einlade. Und dann muss man auch sehr genau hingucken, wen man einlädt. Also viele können das nicht. Also viele sind entweder zu tief oder zu hoch. Also dieses universitäre Wissen so zu vermitteln, dass es auch Menschen verstehen, die das nicht professionell machen, das ist schon auch eine gewisse Kunst. Und so haben wir dann immer über die Jahre die Kurse auch verfeinert, auch mit Dozenten und ausprobiert, wer kann das gut und wen laden wir ein, wer möchte da mitmachen. Und es hat sich bis heute, es ist jeder Kurs, den ich anbiete, komplett ausgebucht bis überbucht. Manche Leute haben jetzt 2-3 Jahre gewartet, bis sie teilnehmen konnten.
Was bedeutet das, so ein Kurs? Wie lange dauert der? Wie viele Stunden hat man da?
Also der Kurs dauert über 2,5 Jahre und hat 25 Samstage. Und pro Fach 5 Samstage, also die Fächer der Theologie, werden da von Anfang an durchgemacht. Also Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, systematische Theologie und Konfessionskunde. Und jeder hat 5 Tage und jeder muss von Anfang bis Ende daran teilnehmen. Es gibt kein Hopping, also Sie müssen von Anfang bis Ende das Ding durchmachen.
Mhm. Und wer meldet sich dazu an? Was sind das für Menschen? Welches Alter?
Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Also wir haben von jungen Frauen um die 30 bis Männer um die 70. Und Berufsgruppen auch quer durch alles. Also ganz besonders amüsant finde ich, dass ich in jedem Kurs mindestens 2 Sekretärinnen aus irgendeinem kirchlichen Amt habe. Also aus dem Landeskirchenrat oder eine Sekretärin aus irgendeinem anderen Dekanat, die dann immer sagen, wir wollen mal gucken, was unsere Chefs da eigentlich die ganze Zeit reden.
Die wollen mal mithalten können.
Sie wollen mithalten können, ja. Und aber auf einer Seite haben wir auch andere Konfessionen, also nicht nur evangelisch. Also ich habe einen aktuellen Kurs, da ist jemand aus der Neuapostolischen Kirche dabei. Ich hatte schon Methodisten, Mennoniten. Also der ist bunt gemischt und auch sehr weit lokal gestreut. Das hätte ich nicht gedacht. Also es kommen Leute vom Bodensee nach Ludwigshafen. Aktuell ist jemand aus Siegen, der bis nach Ludwigshafen dann fährt. Heilbronn, also die Leute nehmen auch echt weite Wege auf sich, um da teilnehmen zu können.
Was ist da Ihre Zielsetzung? Da kommen ja Menschen, die schon ein gewisses Interesse mitbringen.
Ja.
Was möchten Sie denen weitergeben?
Ich möchte sie mündig machen. Also ich möchte sie theologisch im Glauben sprachfähig machen. Das ist das ganz klare Ziel. Ich möchte sie nicht zum Glauben führen, oder ich möchte, also es ist kein Glaubenskurs. Ich möchte sie auch nicht überzeugen von irgendwas, was sie nicht vorher schon haben, sondern ich möchte, dass sie zu einem reflektierten und sprachfähigen Glauben kommen.
Wie wird da das so die Diskursfähigkeit gefördert unter den Teilnehmern? Klappt das?
Das klappt wunderbar. Also da macht das ja auch so Spaß. Ne? Also das ist ja wirklich mittlerweile ist es ein Hobby von mir, die Laien-Uni. Ich mache sie auch nur, weil sie wirklich Spaß macht. Weil da Menschen sind, die kommen, weil sie selber Interesse haben, das ist schon mal was anderes, als wenn sie in der Schule unterrichten. Ich habe nie gern in der Schule unterrichtet, weil ja da der Zwang herrscht. Und der Zwang in der Religion ist schon mal an sich tödlich. Man kann es als Schulfach dann nehmen, aber es ist was anderes, als was ich in der Laien-Uni mache. Da kommen also Leute, die Interesse daran haben. Und das sind auch nicht Menschen, die voll im Glauben stehen, also auch nicht keine Kirchenmitglieder, sondern das sind also Menschen, die einfach, genau wie ich, Fragen haben und Interesse daran haben. Und das macht dann unheimlich Spaß, weil es auch ständig sich selbst in Frage stellt dann. Und dann merkt man, wie die Leute auch im Zuge dieser 2,5 Jahre, da wächst man auch so ein bisschen zusammen als Gemeinschaft, merkt man auch, wie die Leute sich entwickeln, wie Glaubensvorstellungen auch in die Krise kommen und dann aber wieder auch gestärkt werden. Und das macht so Spaß, das zu beobachten und da mitzuhelfen und so Impulse zu geben, damit die Leute ihre eigene Glaubenshaltung entwickeln können. Das macht unheimlich Spaß.
Herr Metzger, Sie sind Dekan in der evangelischen Kirche. Woher kommen die Dozenten an der Laien-Uni?
Das sind alles befreundete universitäre Dozenten. Also alle, die dort unterrichten, haben in ihrem anderen Leben einen universitären Auftrag. Eine ist Professorin in Köln, die andere in Hamburg.
Warum ist das für Sie so wichtig, dass der Glaube auf Bildung basiert?
Wir leben in einer Welt, die auf Toleranz angewiesen ist, auch in Glaubensdingen. Und ein Glaube, der keinerlei Bildung hat, der nichts weiß, der nicht reflektiert ist, hat eine starke Neigung zur Diktatur im Grunde. Denn wenn sie selber nicht glaubensfähig sind, also auch nicht sprachfähig sind, dann sind sie ja darauf angewiesen, dass sie einen Führer finden, der ihnen sagt, wo es lang geht, und dann müssen sie hinterherlaufen. Und das ist ja nicht das, was das Christentum sein kann. Also von daher Christentum ohne Glaube. Es gibt bei Luther so mal eine schöne Stelle, wo er sagt, also Glaubenszeugnisse sind Zeugnisse der Schrift und Vernunftgründe. Und das ist ganz hübsch formuliert, denn also ohne Vernunft wird der Glaube fundamentalistisch. Aber die Vernunft ohne Glaube bringt auch keinen Glauben hervor. Also wir brauchen schon beides zusammen, sonst fallen wir auf irgendeiner Seite vom Pferd.
Es treten immer mehr Menschen aus der Kirche aus. Damit befassen Sie sich sicherlich oft als Dekan. Wie erklären Sie sich dieses Phänomen?
Also die Rückmeldung, die ich bekomme, ich schreibe jeden an, der aus der Kirche austritt. Entweder sind es ganz wenige. Viele, die ehrlich sind, sagen dann, es geht um rein monetäre Angelegenheiten. Also die brauchen das Geld für was anderes.
Oft denke ich, das ist auch nur eine schnelle Ausrede oder so.
Ja, das ist eine schnelle Erklärung, aber es ist auch eine Erklärung. Also ich hab mich dann schon öfter mal gesagt, naja, wenn Sie viel Kirchensteuer zahlen, dann gratuliere ich Ihnen sehr herzlich, denn dann verdienen Sie ja auch sehr viel. Und dann kommt man schon so ein bisschen ins Gespräch. Und dann merkt man auch, dass die Institution uns auch ein bisschen im Weg steht. Also viele sagen dann, naja, wenn ich jetzt wüsste, für was ich mein Geld jetzt auch genau einsetze, würde es mir auch leichter fallen. Das halte ich ehrlich gesagt immer noch für eine kleine Ausrede. Also so sehr vertraue ich dem nicht. Ich mache dann nämlich immer die Probe aufs Exempel und sage dann, okay, ich kann Sie jetzt ja nicht daran hindern, aber ich lege Ihnen mal 3 Projekte hin, wo Sie direkt spenden können, was Sie sonst an Kirchensteuer bezahlt hätten. Und dann sieht man dann oft, was dann doch kommt. Und das ist nicht sehr viel. Manche bleibe ich dann oft dran und sage, naja gut, wenn Sie den eben nicht monetär sich beteiligen wollen, dann können Sie ja auch mit uns arbeiten. Also zum Beispiel, ich habe da so einen Arzt, bei dem ich so ein bisschen rumbohre, und er sagt, Sie können ja auch hier bei uns in den Noteinweisungsgebieten soziale Arbeit mal leisten. Die könnte ich keinen Arzt leisten, da können Sie ja auch mal kommen. Also ich versuche dann schon immer so ein bisschen, die Leute so ein bisschen auch so zu bekommen. Aber viel hängt, glaube ich, an der Institution. Und viele fragen sich ja heute, was nützt mir das? Das ist ja generell das, was die Gesellschaft fragt. Wir leben ja alle in diesem Nutzen-Kriterium. Was nützt mir denn das? Und da müssen wir eben klare Antworten auch finden. Und dann zu fragen, was nützt mir denn das, ist auch schwierig als zu beantworten als Kirche tatsächlich. Denn wenn ich schon höre, ja, ich kann ja auch in den Wald gehen und an Gott glauben, dann komme ich in schwierige Diskussionen. Da muss ich sagen, naja, das können Sie aber nur, weil Sie vorher ja schon von Gott gehört haben. Sonst würden Sie im Wald ohne irgendeine Überlieferung auch nichts finden. Und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch, aber die meisten Leute verweigern ja solche Gespräche schon. Und da habe ich eben die stille Hoffnung zum Beispiel, dass durch meine Arbeit in der Laienuni, wo ich ja viele wirklich Laien ausbilde, die also sozusagen inkognito dann in der Gesellschaft unterwegs sind, dann sage ich immer, bei der nächsten Cocktailparty, bei der Sie sind, so am Stehtisch, lassen Sie mal was fallen von diesem Thema hier. Vielleicht kommen Sie dann ins Gespräch und dann sind Sie unverdächtig, als wenn ich da jetzt praktisch komme.
Ja.
Also das ist so mein kleiner Hintergedanke auch bei der Laienuni, dass ich da auch Leute ausbilde, die sprachfähig werden, um auch in ihren Bezügen das zu verbreiten und dann diesen ganzen Unsinn von wegen reicher Kirche und so auch mal Einhalt gebieten können.
Welche Themen funktionieren denn gut in so einem Gespräch? Sie haben schon gesagt, das sind oft Themen, die einen eben bewegen, die, ja, wie haben Sie das genannt, eben so wie Tod, ja, Trauer oder auch, wo man Hinweise auf Gottes Schöpfung sieht, diese Dinge. Gibt es da noch mehr Themen, die man ansprechen kann, vielleicht auch so aus dem aktuellen Tagesgeschehen, aus der Politik, auch wenn Sie jetzt auf Instagram unterwegs sind, wo merken Sie, wo kann man da so ein bisschen andocken? Wo es aber vielleicht nicht gleich irgendeine heftige Diskussion dann gibt.
Also man muss einfach flexibel sein. Man muss also die Gelegenheiten erkennen. Ich würde gar nicht sagen, dass es so jetzt Themen gibt, die man pauschal nennen kann. Man muss einfach im Gespräch merken, wo kann ich denn ansetzen. Also wenn ich zum Beispiel Taufe habe und dann sehe ich aber bei der Anmeldung, die Eltern sind nicht verheiratet. Dann sage ich, na, also sie sind ja jetzt schon mal da, wollen wir nicht gleich eine Traufe daraus machen? Dann machen wir Trauung und Taufe direkt mit. Und dann sagen sie, ach ja, das geht. Und dann kommt man so, ja, Moment, aber da habe ich ja kein Kleid. Und dann denke ich, ja, das machen wir, können ja auch was nacheinander machen. Also wir müssen da einfach flexibler sein. Das ist mal was man von veramtlicher Sicht machen muss. Und dann merke ich also auch, und dann sage ich, ja, ich komme auch mit. Ach so, wir haben da was geplant, da, aber nicht in der Kirche, sondern irgendwo auf so einer Burg, auf so einer schönen Location. Und ich sage, okay, ich komme mit, wenn Sie wollen, kein Problem, komme ich hin, machen wir da die. Also das ist so, wo man Leute bekommt, praktisch auch so bei Taufe, also die Kasualien insgesamt, kann man sagen. Die Kasualien sind Kontaktflächen, die wir noch nicht ausspielen. Also da sind wir noch viel zu zurückhaltend. Und was mich ganz betrübt, sind zum Beispiel auch, wenn ich bemerke, dass Kirchenmitglieder sich nicht kirchlich bestatten lassen. Das kommt immer häufiger vor.
Obwohl sie Mitglied in der Kirche
sind? Obwohl sie Mitglied sind. Das kommt deshalb immer häufiger vor, weil ihre Kinder aus der Kirche ausgetreten sind.
Und die wollen das dann nicht.
Nee, die merken es nicht. Das ist das Problem. Das hängt nicht mal daran, dass die das nicht wollen unbedingt, sondern die wissen gar nicht, dass sie das können. Da sind wir wieder beim Thema Aufklärung zum Beispiel. Also wenn man dann sagt, ja, warum hast du denn den Opa nicht kirchlich bestatten lassen? Da sagen sie, ach Gott, das wäre gegangen? Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Und dann habe ich gesagt, ja, wäre gegangen, wäre übrigens auch billiger gewesen. Ach Gott, ja, wir haben 800 Euro für den freien Redner bezahlt. Da habe ich gesagt, tja, das hättet ihr euch sparen können. Dann ist es aber zu spät. Ne? Und darum haben wir es in Ludwigshafen zum Beispiel so eine Kampagne auch gemacht, in der wir mit Bestattern sprechen. Dass Bestatter bitte darauf hinweisen, dass sie mit uns Kontakt aufnehmen sollen, denn es könnte ja sein, dass der Opa wirklich noch in der Kirche war, was in der Generation ja noch häufig der Fall ist. Also das sind so Sachen, wo wir die Themen, die wir haben, auch besser aufgreifen und ausspielen müssen.
Ganz besonders gut hat mir der Gedanke gefallen, als Sie gesagt haben, man muss das je nach Person unterschiedlich machen, worauf man jemanden anspricht, was jetzt Glaubensdinge anbelangt, sich den Menschen angucken, ins Gespräch kommen und auch da sein, wo die Menschen sind.
Ja.
Aus den Kirchenmauern raustreten.
Ja.
Ganz individuell, weil jeder Mensch ja individuell geschaffen ist. Vielen Dank, Herr Dr. Paul Metzger, für die Einblicke in Ihre Arbeit als Dekan, als Leiter der Laienuni Theologie Pfalz.
Vielen Dank.
Es ist Ihnen ein Anliegen, dass die Kirche verständlich, diskursfähig und relevant bleibt. Sie möchten mit Ihrem Angebot Menschen für den Glauben interessieren und ins Nachdenken bringen. Bei uns auf erfplus.de in der Rubrik Das Gespräch, da haben wir weiterführende Links zur Laienuni Pfalz für Sie. Mein Name ist Sonja Kilian und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Gespräch. Weitere Informationen sowie mögliche Downloads zu dieser Sendung finden Sie auf erfplus.de. Hören Sie uns auch über die erfplus-App oder im Digitalradio DAB+. erfplus.